Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Lithium-Ionen-Akkus sind im Alltag weit verbreitet, ob bei Taschenlampen, Digitalkameras oder Akkuschraubern, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Bei unsachgemäßem Umgang allerdings können diese Batterien durchaus gefährlich sein. So gefährlich, dass sich jetzt der Bundesverband der deutschen Entsorgungswirtschaft des Themas angenommen hat. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem auf den Geschäftsverlauf bei der Opel-Mutter PSA schauen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Kommen wir zunächst aber zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, gestern trat der deutsche Aktienindex nahezu auf der Stelle. Nur um einen Punkt bewegte er sich und da musste schon aufgerundet werden. Gibt es denn heute mehr Bewegung als gestern?
Ja, Herr Hetzke, es gibt mehr Bewegung, aber nicht unbedingt die gewünschte. Der DAX hat sich nämlich ins Minus verabschiedet. Es geht um 0,5% runter auf 12.770 Punkte. Zunächst sah es nach einem recht freundlichen Börsentag aus. Immerhin gab es Rückenwind von den US-Börsen, aber auch die Hoffnung, dass sowohl die amerikanische Notenbank Fed als auch die Regierung mit Geldspritzen versuchen, die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. Die US-Regierung könnte neue Hilfsmaßnahmen in Höhe von rund 1 Billion Dollar auf den Weg bringen. Aber die stetig wachsenden Infektionszahlen auch hier in Deutschland, die bereiten zunehmend Sorgen und belasten die Finanzmärkte.
Die erwähnte Aussicht auf ein US-Konjunkturprogramm, hat das Folgen für den Euro?
Das hat Folgen für den Euro insofern, dass es den Dollar stärkt. Der Euro hat sich leicht verbilligt, hält sich aber deutlich über der Marke von 1,17 $.
Nach dem Rekordhoch beim Gold, über das ja gestern ausgiebig geredet wurde, wie ist denn die Lage auf diesem Markt aktuell?
Etwas gemischt. In der Nacht ist der Goldpreis bis auf 1.981 Dollar gestiegen. Mit dem stärkeren Dollar gibt Gold inzwischen aber nach und notiert noch bei 1.931 Dollar.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen?
Da gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf minus 0,51%.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen. Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat heute einen neuen Quartalsbericht und damit seine Halbjahresbilanz vorgelegt. Wie kommt die an?
Die kam zunächst sehr gut an. Delivery Hero ist klarer Corona-Krisenprofiteur. Das Unternehmen hat zwischen April und Juni doppelt so viele Essen ausgeliefert wie vor einem Jahr und hat die Jahresumsatzprognose angehoben, und zwar auf einen Korridor zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro. Allerdings gibt es inzwischen bei den Aktien leichte Verluste, denn die Papiere sind seit Jahresbeginn schon sehr kräftig gestiegen, von 70 Euro auf aktuell 95 Euro. Delivery Hero ist an der Börse inzwischen fast 20 Milliarden Euro wert, damit ein klarer DAX-Kandidat. Aber über das Unternehmen und den möglichen Aufstieg habe ich mit Daniel Saurens von Feingold Research gesprochen. Dieser kräftige Kursanstieg, der sieht nach einem echten Hype aus. Das war die erste Frage.
Ja, ohne Zweifel gehört Delivery zu den Aktien, die auch in der Corona-Krise stark zulegen konnten. Was damit zusammenhängt, dass Menschen von zu Hause ihr Essen bestellen, Lieferdienste in Anspruch nehmen. Wir sehen das auch bei anderen Formen der Essenslieferung, beispielsweise HelloFresh. Und generell Plattformunternehmen haben profitiert, sich in der Marktkapitalisierung weltweit nach vorne gearbeitet. Und da gehört auch Delivery in diese Liga mit rein.
Aber jetzt boomen diese Essenslieferungen tatsächlich. Aber was ist denn nach Corona? Ist das Geschäftsmodell denn wirklich nachhaltig? Das kann sich ja ganz schnell ändern.
Das kann sich ohne Zweifel ändern, dass Menschen und Kunden wieder mehr in Restaurants gehen, wieder mehr vor Ort konsumieren. Wer natürlich einmal gewohnt ist zu bestellen, der nutzt das möglicherweise auch häufiger. Ich sehe es eher als problematisch an, dass Delivery Hero weltweit mit dem Konkurrenten Uber Eats einen ziemlich heftigen Gegenspieler hat. Und sogar der Vorstandschef zeigte sich da ja einigermaßen überrascht, dass Uber da so aktiv unterwegs ist.
Es ist noch ein möglicher Konkurrent in Sicht, Amazon. Amazon hat ganz dicke Taschen. Wie es überhaupt ganz viele Konkurrenten gibt, also Delivery Hero, Essenslieferungen, das ist ja jetzt nicht wirklich besonders originell.
Störend bei Delivery ist ohne Zweifel, dass es weltweit eigentlich noch keiner hinbekommen hat, mit diesem Geschäftsmodell nachhaltig Gewinne zu erzielen oder überhaupt profitabel zu sein. Und das wäre ja auch eine Neuerung im DAX, denn meines Wissens nach gab es noch nie ein Unternehmen, das unprofitabel in die höchste Börsenliga kam.
Zu dem DAX-Aufstieg, dem möglichen, kommen wir noch. Aber genau das ist ja der dicke Schönheitsfehler. So schnell wie der Umsatz oder sogar noch schneller wächst der operative Verlust. Das waren über 300 Millionen Euro. Auf die Frage, wann das Unternehmen denn profitabel sein könnte, hat Firmenchef Östberg nur lässig mit den Schultern gezuckt. Also er weiß es gar nicht. Das wirkt überhaupt nicht seriös.
Ja, das ist natürlich im momentanen Zeitgeist genau das leider oder de facto ist es so, was Aktionäre hören wollen oder was sie zumindest sehr nonchalant akzeptieren. Denn im Moment gilt Umsatzwachstum über alles.
Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen. Möglicherweise könnte Delivery Hero für Wirecard in den DAX aufsteigen. Ein Unternehmen, das kein Alleinstellungsmerkmal hat, das noch nie Gewinne gemacht hat. Wirecard könnte womöglich der größte Bilanzskandal Deutschlands sein. Da gibt es diverse Gemeinsamkeiten. Schrillen bei Ihnen nicht die Alarmglocken?
In Teilen schrillen da durchaus die Alarmglocken. Man darf nicht vergessen, Symrise wäre ja der zweite Aufsteigerkandidat gewesen. Eine traditionelle Aktie, die lange, lange Gewinnhistorie hat, solides Unternehmen. Und die wurde eben zuletzt jetzt von Delivery Hero überholt. Und damit ist die deutsche Börse ein bisschen gefangen in ihren eigenen Kriterien. Nämlich, sie muss ja Delivery Hero in den deutschen Aktienindex aufnehmen. Sonst würde sie ja gegen ihre eigenen beiden Regularien verstoßen.
Ist das eine gute Entscheidung oder sollte man jetzt die Kriterien nochmal überdenken?
Ich denke, wenn man sich die Amerikaner als Vorbild nimmt, könnte man an den Kriterien durchaus mal feilen. Beispielsweise ist ja Tesla in den S&P 500 aufgenommen worden, mit der Grundvoraussetzung, 4 Gewinnquartale in Folge liefern zu müssen, was sie geschafft haben. Und wenn man das auf Delivery Hero überträgt, dann wäre wahrscheinlich ein möglicher DAX-Aufstieg erst in ein paar Jahren möglich, denn der Chef hat ja selber gesagt, ich weiß nicht, wann wir Gewinne machen und in absehbarer Zeit wird es nicht passieren.
Ja, man darf sehr gespannt sein, wie sich die deutsche Börse vor diesem Hintergrund entscheidet. Denn nicht nur, dass das Unternehmen keine Gewinne macht, es wäre auch der erste DAX-Konzern ohne eigenes Geschäft in Deutschland. Das stößte Daniel Saurens von Feingold Research ebenfalls kritisch auf.
Ja, soweit der Blick auf einen möglichen neuen DAX-Kandidaten, der nicht ganz unumstritten ist. Lange Zeit überdurchschnittlich im Minus, Frau Holz, ist der Chiphersteller Infineon gewesen. Was ist der Grund?
Ja, das liegt an schwachen Vorgaben eines niederländischen Chip-Konkurrenten. Das liegt aber auch an den wieder steigenden Corona-Sorgen. Infineon beliefert vor allem die Autoindustrie mit Chips. Und diese Branche hat ja gerade einen ziemlich schweren Stand.
Und apropos Autoindustrie, gestern Abend bereits hat der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall vorläufige Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Da zeigte sich, das Geschäft mit der Rüstung läuft auch in Corona-Zeiten gut. Reagieren da noch die Anleger?
Die Anleger reagieren, denn in der Autosparte, da sieht es gerade nicht gut aus.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Die Opel-Mutter PSA, also Peugeot, konnte sich im ersten Halbjahr in der Gewinnzone halten, obwohl der Absatz deutlich einbrach und um 85% im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum zurückging. Das ist herbe. Wie der Konzern seine geschäftliche Lage beurteilt, mehr dazu aus Paris von unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König.
Zufrieden zeigte sich die PSA-Konzernspitze bei der heutigen Vorstellung ihrer Halbjahresbilanz. Der Konzernumsatz ging zwar zwischen Januar und Ende Juni gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 34,5% auf 25,1 Milliarden Euro zurück, der bereinigte operative Gewinn der Gruppe brach im ersten Halbjahr gar um rund 85% auf 517 Millionen Euro ein. Doch konnte der Konzern damit trotz der Corona-Krise immer noch schwarze Zahlen schreiben. Die Sparte Opel mit der britischen Schwestermarke Vauxhall trug mit einem operativen Gewinn von 110 Millionen Euro zum Konzernergebnis bei. Ein exzellentes Ergebnis sei das, so PSA-Finanzvorstand Philippe de Rovira. Konzernchef Carlos Tavares begründete das relativ stabile Abschneiden von PSA mit dem rechtzeitig eingeschlagenen Sparkurs sowie einem produktiven Produktmix. Insbesondere der höhere Anteil von Stadtgeländewagen hätte PSA gut verdienen lassen. Am erklärten Ziel einer durchschnittlichen operativen Rendite von mindestens 4,5% für den Zeitraum 2019 bis 2021 werde man festhalten. Für die nächsten Monate kündigte Carlos Tavares einen soliden Aufschwung an und diverse Neuerungen. So soll etwa der Online-Verkauf von Autos vorangebracht werden. Wir werden mit Live-Chats arbeiten, sodass der Kunde genau sagen kann, wie er sein Auto haben will. Alles geht online, auch der Verkauf des gebrauchten Autos, die Finanzierung des Neuwagens bis zur Vertragsunterzeichnung und den Lieferkonditionen.
Order and ensure the delivery.
Einen Grund, sich auf den Erfolgen auszuruhen, gäbe es nicht, so Carlos Tavares, ganz im Gegenteil.
It is fair to say that we have been progressing.
Man kann schon sagen, dass wir in Sachen Qualität deutlich besser geworden sind, aber wir müssen noch besser werden, und zwar sehr viel schneller als bisher. Wir sehen das an den Werten der Kundenzufriedenheit. Sie sind gegenüber 2019 gestiegen, wir sind schon sehr gut. Aber um wirklich zur Weltspitze zu gehören, dazu braucht es noch erhebliche Anstrengungen. Die Weltspitze, sie ist das Ziel des Carlos Tavares. Bis Ende März 2021 soll die Fusion von PSA mit Fiat Chrysler abgeschlossen werden. Wegen der kartellrechtlichen Bedenken und Prüfungsverfahren der EU sei man mit Brüssel in Verhandlungen. Der viertgrößte Autokonzern der Welt soll so entstehen und Stellantis soll er heißen. Die Markennamen bleiben unverändert, vorläufig jedenfalls. Dass es durch die Fusion zu weiteren Kostensenkungsprogrammen, auch zu Stellenstreichungen kommt, das ist anzunehmen.
Jürgen König über die Halbjahresbilanz von PSA. Nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungswirtschaft, kurz BDE, sind sie derzeit das größte Unfallrisiko in der und für die Branche, Lithium-Ionen-Batterien, die unsachgemäß entsorgt werden. Das Problem ist so gravierend, dass der Verband jetzt aktiv werden musste und heute eine bundesweite Aufklärungskampagne startete. Einzelheiten dazu von Daniela Siebert.
Immer mehr Lithium-Ionen-Akkus und Batterien landen im Müll. Das Problem, sind sie beschädigt, können sie eine immense Hitze entwickeln, bis über 1000 Grad Celsius. Für Laien ist eine Beschädigung nicht immer erkennbar. Daraus ergibt sich eine Riesengefahr für die Entsorgungswirtschaft, bilanziert BDE-Chef Peter Kurt.
Wir haben Brände jeden Tag fast in Mülltonnen, in Fahrzeugen, in Anlagen. Wir haben große Brandprobleme wegen einer beschädigten Batterie.
Es sei ein Wunder, dass es noch keine Toten gab, heißt es aus der Branche dazu. Verletzte gab es bereits. Der Geschäftsführer der Recyclingfirma Redux, Holger Kuhlmann, ist deshalb höchst besorgt. In seiner Firma gab es sogar schon zwei Großbrände mit Millionenschäden. Zunehmend seien durch Verbraucher falsch entsorgte Akkus ein Problem. Die gehörten nämlich nicht einfach so in die Sammelboxen für Batterien im Supermarkt und anderswo. Viele böse Überraschungen lauern da, so Holger Kuhlmann.
Wir dann tatsächlich erst beim Öffnen oder erst, wenn es passiert ist, feststellen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Von zum Beispiel Fässern, die wir in der normalen Supermarktsammlung oder sonstiges haben, wo derartige Batterien gar nichts drin zu suchen haben, wo Pole nicht abgeklebt werden in den einzelnen Bereichen oder tatsächlich auch in anderen Bereichen, auch bei Kollegen, die überhaupt mit Batterien gar kein Handling haben.
Die Batterien landen nämlich auch in Sammlungen für Papier, Kunststoff etc., wo sie ebenfalls nicht hingehören. Für Redux und Konkurrenzunternehmen gibt es dabei noch ein zusätzliches Problem. Das Brandrisiko ist so groß, dass zunehmend Versicherungen solche Gefahren gar nicht mehr abdecken wollen oder nur gegen sehr hohe Beiträge. Holger Kuhlmann.
Wenn ein 100% Risiko besteht, und das besteht bei Lithium-Ionen-Batterien, davon geht ein Versicherer aus, dann wird er das nicht mehr versichern können. Wir haben genau einen Versicherer gefunden, der uns überhaupt noch versichert. Und das ist nur möglich durch eine Konzernversicherung, die wir haben. Als Mittelstandsunternehmen wie wir mit 100 Mitarbeitern würden wir ohne einen Konzern im Hintergrund als Gesellschafter keine Versicherungsmöglichkeit mehr haben.
Weil die Not in der Branche so groß ist, startet der BDE deshalb heute eine Aufklärungskampagne, wie Verbraucher mit alten Lithium-Ionen-Batterien umgehen sollen. Mit Aufklebern auf Mülltonnen zum Beispiel. Ein roter Kreis mit gelber Explosionswolke und dem Appell, keine Akkus einwerfen. Der sei nicht zu übersehen, freut sich BDE-Präsident Peter Kurt.
Und der darauf hinweist, dass die unsachgemäße Entsorgung von Batterien ein Brandproblem ganz konkret vor Ort sein kann. Das betrifft auch nicht nur den Entsorgungsbereich, das gilt auch für die Garage, in die ein Elektroroller unsachgemäß gepfeffert wird. Wenn da jemand drauf tritt, kann es sein, dass in der Nacht die Garage abbrennt. Das hat es alles schon gegeben. Das heißt, wir appellieren hier, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher die Risiken auch für sich im Alltag erkennen.
Wertstoffhöfe oder spezielle Sammelstellen in Geschäften sind die richtigen Adressen laut BDE, um alte Lithium-Ionen-Batterien und Akkus abzugeben. vorher die Pole mit Klebeband versiegeln, verhindert Kurzschlüsse. Das empfiehlt der BDE im Übrigen auch für die Batterielagerung.
Aktion Brennpunktbatterie, Daniela Siebert berichtete. Die Europäische Zentralbank hat die Banken in der Eurozone aufgefordert, wegen der Corona-Krise bis Januar 2021 auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Die Institute sollten ihr Kapital und ihre Gewinne lieber verwenden, um Verluste abzufedern, hieß es von Seiten der Währungshüter. Bereits im März hatte die EZB den Banken einen Dividendenverzicht bis mindestens Oktober empfohlen. Diese Empfehlung wurde jetzt bis Anfang nächsten Jahres verlängert. Insgesamt sieht die EZB die Banken in der Eurozone für die aktuelle Krise aber gut gewappnet. Der Verband der Genossenschaftsbanken und der Bundesverband Deutscher Banken haben den Vorstoß der EZB kritisiert. Dort heißt es, die Sicht der Währungshüter sei undifferenziert und berücksichtige nicht die jeweils individuelle Finanzsituation der Banken. Die Fluggesellschaft Ryanair und ihre deutschen Piloten haben sich weitgehend auf die Lohnsenkungen geeinigt, die das Unternehmen durchsetzen will. Das haben sowohl Ryanair als auch die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bestätigt. Damit steigen die Chancen, dass Flugzeuge der irischen Fluggesellschaft auch über den Winter hinweg an den Standorten Hahn, Weeze und Berlin stationiert bleiben. Ryanair hatte kürzlich gedroht, deutsche Basen ihrer Tochter Malta Air zu schließen, falls die Mitarbeiter den geplanten Lohnkürzungen nicht zustimmen. Nun will das Unternehmen die angedrohten Schließungen noch einmal überdenken. Zwei ehemalige Vorstände von Volkswagen sowie ein ehemaliger und ein aktueller Personalmanager von VW müssen sich wegen des Verdachts auf Untreue vor Gericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen 2011 und 2016 überhöhte Zahlungen an VW-Betriebsratsmitglieder geleistet zu haben. Der Schaden für Volkswagen soll sich auf gut 5 Millionen Euro belaufen. Die Staatsanwaltschaft hatte im November 2019 Anklage gegen die Manager erhoben. Heute hat das Gericht das Hauptverfahren eröffnet. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech und der US-Konzern Pfizer starten mit ihrem potenziellen Corona-Impfstoff in eine weitere Testphase. Die Tests sollen an bis zu 30.000 Probanden im Alter von 18 bis 85 Jahren weltweit durchgeführt werden, hieß es von Seiten des Unternehmens. BioNTech hat zudem bekräftigt, dass es bis Oktober ein Zulassungsverfahren für seinen möglichen Impfstoff einleiten will. Zugleich hat es sich mit einer Kapitalerhöhung gut eine halbe Milliarde US-Dollar an der Börse verschafft. Durch die Corona-Krise sind in Spanien im zweiten Quartal mehr als 1 Million Arbeitsplätze verloren gegangen, das zeigen Zahlen des Nationalen Statistikinstituts. Am schwersten von der Krise betroffen war demnach der Dienstleistungssektor, wo über 800.000 Arbeitsplätze wegfielen. Zudem sind auch im Baugewerbe und in der Industrie Stellen verloren gegangen.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Das Problem besteht ja schon seit Jahren. Internetnutzer bekommen von ihrem Anbieter bei der Datenübertragung nicht das, was sie gekauft haben und oder was ihnen versprochen wurde, für viele sehr ärgerlich. Die Grünen fordern deswegen nun bei Verstößen saftige Bußgelder, zumal ja gerade das Telekommunikationsgesetz überarbeitet wird. Lennart Sebald berichtet.
Die Versprechen der Netzanbieter sind groß. 500 Mbit pro Sekunde oder Highspeed-Internet bis zu 1000 Mbit für dein Zuhause. Die Realität sieht oft anders aus. Laut Bundesnetzagentur haben in den vergangenen Jahren nur 16,4% der Nutzerinnen und Nutzer auch die Datengeschwindigkeit bekommen, die sie vertraglich vereinbart haben. Für Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt nicht hinnehmbar.
Wir erleben im Moment, dass es häufig so ist, dass bei der Schnelligkeit des Internets und beim Datenvolumen lange nicht das auch tatsächlich angeboten wird, was verkauft worden ist. Und das kann ja nicht die Realität sein.
Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio schlägt Göring-Eckardt vor, die Firmen sollen härter bestraft werden, wenn sie das Versprochene nicht einhalten. 4% des Jahresumsatzes Strafe, so der Vorschlag. Bei Vodafone würde das zum Beispiel 424 Millionen Euro bedeuten, bei der Telekom mehr als 870 Millionen Euro.
Wir wollen, dass schon allein die Tatsache, dass es nicht zur Verfügung steht, dass man nicht erst eine Schadensersatzklage machen muss, wenn das Internet in der notwendigen und vertraglich verabredeten Art und Weise nicht zur Verfügung steht, dann muss es ein Bußgeld geben.
Soweit klar. Die Grünen fordern, dass es empfindliche Strafen gibt. Für die FDP ist die Lage nicht so einfach. Der stellvertretende Chef der FDP-Fraktion im Bundestag, Sitter, ärgert sich zwar auch über zu langsame Verbindungen, aber er sieht nicht allein die Verantwortung bei den Unternehmen.
Auch jetzt gibt es dafür schon Möglichkeiten, rechtlich gegen solche Fehlleistungen vorzugehen. Deswegen bin ich der Meinung, dass pauschale Strafen für die Telekommunikationsanbieter der falsche Weg sind, denn die verfügbare Internetgeschwindigkeit, die hängt eben temporär auch von völlig verschiedenen technischen Faktoren ab. etwa wie viele Personen in einem Verteilerkasten gerade welche Datenmengen abrufen. Das ist also per se für die Anbieter gar nicht immer machbar, jederzeit eine feste Bandbreite zu garantieren.
Verbraucherinnen und Verbraucher müssen im Moment selbst aktiv werden, wenn das Internet zu oft zu langsam ist. Aber was können sie tun? Selbst überprüfen geht schon jetzt auf der Seite breitbandmessung.de der Bundesnetzagentur. Die zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit Downloads oder Uploads gerade möglich sind. Mit diesen Informationen können die Verbraucher dann zur Bundesnetzagentur gehen. Ein sehr aufwendiges Verfahren, kritisiert Thomas Rudel, Experte für digitale Infrastruktur bei netzpolitik.org.
Was man damit erreichen kann, ist, dass die Schlichtungsstelle der Bundesnetzagentur eine Kulanzlösung mit dem Netzbetreiber erwirkt. Aber so wirklich viel Rechtsverbindliches gibt es nicht, außer man schaltet wirklich auf hart und schaltet einen Rechtsanwalt ein.
Die Grünen fordern deswegen eine direkte und einfache Klärung solcher Probleme über die Seite der Bundesnetzagentur.
Wenn es eine Abweichung gibt, dann ganz einfach auf die Seite der Bundesnetzagentur gehen. Dort kann ich heute schon einsehen, was ich für eine Netzabdeckung habe. Und danach müssen dann auch die Bußgelder ausgereicht werden dürfen, damit es nicht kompliziert ist, damit ich nicht erst eine Klage anstrengen muss. Das muss für die Verbraucherinnen und für den Verbraucher einfach sein.
Eine solche Lösung oder auch mögliche Bußgelder für Unternehmen müssten im Telekommunikationsgesetz festgeschrieben werden. Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet gerade an einer Novelle des Gesetzes, die voraussichtlich noch dieses Jahr auf den Weg gebracht werden soll.
Lennart Sebald über Internetanbieter, die nicht liefern, was vereinbart wurde. Und um 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Zwar ist der IFO-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal in Folge gestiegen, die Stimmung in den deutschen Unternehmen bessert sich also, aber die Kommentatoren, die sind weit weniger zuversichtlich.
Ob Adidas, BASF oder Daimler, Deutschlands traditionelle Großindustrie, lange Zeit wegen ihrer Ingenieurskunst und Qualitätsarbeit gerühmt, gerät mit Corona unter Druck, notiert das Handelsblatt. Die Krise droht Deutschlands Unternehmensgewicht auch nach Rückkehr zur Normalität nachhaltig zu schwächen. Die Pandemie verleiht der Gesellschaft und weiten Teilen der Wirtschaft einen neuen Schub, von dem vor allem die IT-Branche profitiert und worunter traditionelle Branchen wie Konsum, Handel und vor allem Industrie dauerhaft leiden. Alles Branchen, mit denen Deutschland reich gesegnet ist. Mit SAP gibt es im DAX nur ein Unternehmen, das zumindest indirekt von der Krise profitiert. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist auf die Probleme der Fluggesellschaften und der Autoindustrie sowie ihrer Zulieferer. In dieser Situation, der Industrie mit neuen Fesseln zu drohen, statt sie steuerlich und bürokratisch zu entlasten und ihr auch verbal von politischer Seite wieder mehr Vertrauen zu schenken, wird sich rächen. Sensibilität für den Klimaschutz und technischer Fortschritt sind keine Gegensätze, sondern eine gemeinschaftliche Verantwortung zum Erhalt der Wirtschaftskraft und der Freiheit. Derweil ist der Goldpreis auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Kein gutes Zeichen findet die Frankenpost aus Hof. Denn Gold ist eine Krisenwährung. Tatsächlich ist die globale Großwetterlage alles andere als beruhigend. Die Welt lebt über ihre Verhältnisse. Die Welt, das sind wir. Wir konsumieren mehr, als wir erwirtschaften. Weil wir uns die Zinsen für ein Leben auf Pump nicht mehr leisten können, haben wir sie abgeschafft. Weil vielen Staaten die Kraft für Reformen fehlt, werden sie von Notenbanken finanziert. Vor allem in Deutschland glaubten viele Anleger, sich mit Gold vor Inflationen, Finanzkrisen und sonstigen Turbulenzen schützen zu können, schreibt die Tageszeitung. Diese Sicht ist jedoch völlig falsch. Gold hat nur Wert, weil der Staat es künstlich knapp hält. Würden die Zentralbanken ihr Gold veräußern, würde der Preis sofort in die Tiefe rauschen. So paradox es ist, Gold hat nur Wert, solange es nicht verkauft wird. Denn einen echten Nutzen gibt es nicht. Gold neigt zur perfekten Blase.
Und mit diesem Blickwinkel auf den Goldrausch derzeit endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Claudia Hennen begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Liebe in Corona-Zeiten mit dem Gesundheitsminister von Schleswig-Holstein. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.